HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Wer mit dem Auto längere Strecken auf der Autobahn unterwegs ist, der dürfte das kennen. Rastplätze, die stark zu wünschen übrig lassen. Dreckig, vermüllt, unsicher. Tja, und Hessen ist Schlusslicht bei der Qualität von unbewirtschafteten Autobahnrastplätzen. Das hat nämlich der ADAC in einem bundesweiten Test herausgefunden. Von den 50 getesteten Rastplätzen belegen 3 der 4 hessischen Anlagen die letzten Plätze. Reporterin Saskia Klingelschmidt hat sich auf den Weg gemacht und berichtet über die Zustände.
Platz 48, 49 und 50 für die schlimmsten Rastplätze in unserem Land gehen nach Hessen. So hat es der Automobilclub ADAC in einer Überprüfung festgelegt. Ich stehe zusammen mit Niklas Merle aus Stuttgart auf einem von ihnen, Rastplatz Stadtwald an der A3 bei Frankfurt.
Ich wollte nur kurz eine rauchen, aber es ist einer der schlechtesten Parkplätze hier.
Und dabei hat Niklas ihn heute Morgen bei Tageslicht gar nicht gesehen. Ich bin da schon etwas länger hier und weiß, dass nur eine von 2 Lampen neben dem Toilettenhäuschen brennt. Zu dunkel. Kaputte Gehwege und Schilder gehören zu den Punkten, warum der ADAC es hier nicht so schön findet. Niklas ergänzt.
Ja, es liegt relativ viel Müll rum, die Toiletten sind gesperrt und da stehen nur Dixi-Klos rum.
Ja. Würden Sie da drauf gehen?
Ich würde ehrlich gesagt lieber dahin an den Zaun gehen, als aufs Dixi-Klo.
Und mit dem Drang ist er heute Morgen nicht der einzige Mann hier. Der Zustand auf dem Rastplatz lässt sich übrigens mühelos übertragen auf die anderen angezählten Rastplätze in Hessen. Am Pommer auf der A7 oder der Brühlgraben an der R5 bei Weiterstadt. Laut ADAC der schlechteste von den 50.
Zu Recht der Platz. Aber gut, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Ne? Eklig. Anders kann man es nicht beschreiben. Wenn man muss man, ja. Dann nimmt man auch das in Kauf, ja.
Nicht sonderlich schön.
Ich wollte nur kurz Pause machen und also grundsätzlich, ich war jetzt hier nicht auf Toilette, das kann ich nicht beurteilen. Grundsätzlich habe ich schon Schlimmere gesehen.
Gucken Sie sich um.
Also großtechnisch ging es noch. Also ich habe schon schlimmer erlebt, ja.
Ich fahre so 60.000 im Jahr ungefähr. Bin auf vielen Raststätten eben, weil ich mich selten in die Botanik stelle. Außer es geht gar nicht. Also da gibt es Schlimmere, wenn Sie Richtung Norden fahren. Da ist es häufig noch schlimmer als hier.
Alles Herren, die heute Morgen auf den Rastplätzen zugegen waren. Ansonsten fehlt es generell an Beleuchtung, Behindertenparkplätzen und Lärmschutz. So auch am Rastplatz Nadelöhr an der A4. Der fällt mit mangelhaft durch. Auf dem Rastplatz Stadtwald bei Frankfurt an der A3 treffe ich heute Morgen noch Garrett aus Wiesbaden. Der macht öfter hier Pause und meint noch:
Es sieht heute tatsächlich noch ganz gut aus. Normalerweise sind die Mülltonnen hier am Überquellen. Oftmals liegen hier auch LKW-Reifen oder ja, andere Gegenstände, die nicht in die Mülltonnen reinpassen, rum. Aber offensichtlich ist jemand vorbeigekommen und hat es hier weggeräumt. Ja.
Sieht also noch ganz gut aus. Das müsste den Betreiber der Rastplätze, die Autobahn GmbH, eigentlich freuen. Aber auch dort weiß man um die Schandplätze und um den Sanierungsbedarf der Anlagen. Für eine Stellungnahme war es jedoch bisher zu kurzfristig.
4-mal durchgefallen. Bei einem ADAC-Test schneiden die überprüften hessischen Rastplätze schlecht ab. Reporterin Saskia Klingelschmidt hat uns informiert. Weil Energie für viele Verbraucher langsam unbezahlbar wird, will die Politik gegensteuern. Eine Kommission hat nun erste Vorschläge vorgestellt. Der Gaspreis soll ab nächstem Jahr gedeckelt werden und der Staat soll einmalig die Abschläge für Dezember zahlen. Gute Nachrichten für Verbraucher, die mitunter gar nicht mehr wissen, wie sie ihre monatlichen Vorauszahlungen begleichen sollen. Ursula Meyer stellt einen besonders krassen Fall aus dem Rheingau-Taunus-Kreis vor.
Christina H. aus Niedernhausen staunte nicht schlecht, als sich vor einem Monat ihr Gasanbieter Shell Energy meldete. Er kündigte an, dass zum 1. November der Preis für Gas steigen wird und dann höhere Abschlagszahlungen fällig werden. Rund 2.200 Euro sollte die alleinerziehende Mutter jeden Monat zahlen. 4-mal so viel wie bisher.
Also ich habe es 3-mal gelesen und habe wirklich gedacht, ich lese falsch. Und es hat mir dann auch tatsächlich wirklich die Füße weggehauen.
Die 50-Jährige lebt mit ihrem Sohn und ihrer pflegebedürftigen Mutter in einem Einfamilienhaus. Ihre größte Sorge, die Familie müsste dort ausziehen. Die Hessin arbeitet bei einem Transportdienstleister, aber mit ihrem Gehalt könnte sie diese hohen Abschlagszahlungen nicht stemmen. Auf Anfrage begründet Shell Energy sie so:
Die Beschaffungskosten sind gerade für Gas in den letzten 12 Monaten drastisch gestiegen. Diese Preissteigerungen können wir als Unternehmen nicht abfedern und sind daher gezwungen, diese an unsere Kunden weiterzugeben.
Neben den höheren Gaspreisen spiele der individuelle Verbrauch eine Rolle. Die Familie aus Niedernhausen räumt ein, dass der mit 40.000 Kilowattstunden im Jahr wohl überdurchschnittlich sei.
Dadurch, dass wir die Mama hier zu Hause haben, die ja nun ihre Zeit im Rollstuhl verbringt, friert auch deutlich schneller. Natürlich bin ich bereit, dann da auch dementsprechend meinen Abschlag dafür zu bezahlen. Aber es muss natürlich im Rahmen irgendwie sein.
Dass sich Abschläge plötzlich verdoppeln, verdreifachen oder gar vervierfachen, das erlebt Verbraucherschützer Peter Lassek in diesen Tagen immer wieder.
Insbesondere bei sogenannten Discountern, die in der Vergangenheit ja mit recht günstigen Preisen punkten konnten, viele Kunden auch gelockt haben. Bei denen sieht man, insbesondere bei denen, die jetzt nicht langfristig und vorausschauend eingekauft haben, dass es da zu horrenden Preissteigerungen und Anhebungen der Abschläge kommt.
Verbrauchern empfiehlt Lassek, wenn sie ihren aktuellen Verbrauch kennen, sollten sie die Berechnung der Abschlagszahlungen auf Rechenfehler überprüfen. Keinesfalls sollten Sie die erhöhten Abschlagszahlungen ignorieren und Zahlungen einfach aussetzen, denn
es kann tatsächlich passieren, wenn ich in Verzug gerate mit 2 Monatsbeträgen oder mit mindestens 100 Euro, dass mir das Gas, der Strom abgedreht wird.
Wer durch hohe Abschlagszahlungen in Schwierigkeiten gerate, solle stattdessen schnellstmöglich den Energieversorger informieren. Oft könne man sich auf Ratenzahlungen einigen. Werden Preise und Abschläge erhöht, haben Verbraucher außerdem ein Sonderkündigungsrecht. Und Christina H. aus Niedernhausen hat tatsächlich gekündigt. Ab November ist sie Kunde beim Grundversorger bei der Mainova und zahlt da so viel wie früher.
In der Energiekrise werden auch bei uns in Hessen mitunter sehr hohe Abschlagszahlungen verlangt. Reporterin Ursula Meyer hat über einen besonders heftigen Fall aus dem Rheingau-Taunus-Kreis berichtet. Container, Festhallen, Zeltstädte. Viele Kommunen und Kreise suchen in Hessen gerade händeringend nach Orten, wo sie Geflüchtete unterbringen können. Denn die Zahlen der Menschen, die bei uns Schutz suchen, steigen wieder. Noch immer kommen neue Geflüchtete aus der Ukraine zu uns nach Hessen. Gleichzeitig flüchten aber auch Menschen aus vielen anderen Ländern wie Syrien oder Afghanistan. Aber was heißt das? Reporterin Anna Vogel berichtet aus dem Kreis Bergstraße für uns über dieses Thema.
Stockbetten aus Metall, verborgen hinter mit Tüchern und Planen verhängten Bauzäunen. So leben rund 350 Geflüchtete aus der Ukraine, gerade in der sogenannten Zeltstadt in Bensheim. 4 große weiße Zelte ragen hier in die Höhe. Sie ähneln eher Leichtbauhallen. Maximal 1000 Menschen könnten hier leben. All das ist eine Notlösung, sagt der Bergstresser Kreisbeigeordnete Matthias Schimpf. Aber eine andere gäbe es nicht. Der Politiker von den Grünen sagt, die Lage ist noch schwieriger als 2015.
Früher war es so, wir haben die Leute zentral aufgenommen und haben sie dann kleinere Unterkünfte umgesetzt. Wohnung war schon seit 2015 durchaus schwierig. Das ist noch mal schwieriger geworden. Und auch größere Unterkünfte. Wir haben ja dann immer Büroimmobilien oder Gewerbehallen angemietet. Das ist im Augenblick faktisch auf dem Markt nicht mehr erzielbar.
Und auch das ehemalige Luisenkrankenhaus in Lindenfels im Odenwald, das im Sommer die Zeltstadt in Bensheim ablösen sollte, bietet kaum noch Platz. 313 Menschen leben jetzt in den Zimmern, wo früher Patienten lagen, teilen sich Bäder und Küchen. Der Lindenfelser Bürgermeister Michael Helbig sagt trotzdem, bisher läuft alles reibungslos.
Es sind zwar gut 10% Einwohner in der Kernstadt mehr, aber die kommen nicht in Wellen, sondern es geht eigentlich alles nacheinander in den Supermarkt. Es gehen viele Leute nacheinander zu den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Die neuen Mitbürger sind unauffällig, berichtet auch Johanna aus der Eisdiele in Lindenfels.
Keine Zwischenfälle, auch hier bei uns zum Beispiel, wenn die kommen. Wenig Deutsch, aber mit Englisch oder mit den Händen.
Doch Bürgermeister Helbig weiß auch, der Winter steht bevor, wo die Leute mehr drinnen sein werden und wo es enger werden wird. Immer häufiger erreichen ihn Anfragen nach Mietswohnungen. Doch auch in der kleinen Stadt Lindenfels gibt es keinen freien Wohnraum mehr. Und zusätzlich können manche ukrainischen Familien auch nicht in den privaten Unterkünften bleiben, in denen sie bisher gewohnt haben, weiß der Bergstresser Kreisbeigeordnete Matthias Schimpf.
Ich glaube, es ist grundsätzlich das Problem, dass Unterkünfte, die mal zur Verfügung gestellt worden sind, vielleicht auch nicht Unterkünfte waren, die geeignet waren.
Matthias Schimpf weiß nicht genau, was in den nächsten Monaten auf ihn zukommt. Gerade sind es pro Woche noch etwa 50 Geflüchtete aus der Ukraine, die in den Kreis kommen. Zusätzlich mal 60, mal 70 Geflüchtete aus Ländern wie Afghanistan und Syrien. Und dabei geht es um Menschen, die Hilfe und auch eine Perspektive brauchen, stellt Schimpf klar.
Was mich halt insgesamt ärgert, dass man offensichtlich aus dem 2015er Aufkommen wenig gelernt hat, sondern jetzt wieder relativ lang braucht, die Kommunen sich ein bisschen alleingelassen fühlen. Und hinzu kommt natürlich tatsächlich die Verunsicherung, die wir haben.
Die steigenden Kosten für Energie und Lebensmittel treffen auch die Flüchtlingsunterkünfte. Deshalb wünscht sich Matthias Schimpf dringend mehr Unterstützung vom Land, mehr Erstaufnahmeeinrichtungen.
Wie kommen die Kommunen mit den steigenden Flüchtlingszahlen zurecht? Von der Bergstraße für uns berichtet hat Anna Vogel. Nathalie Prinz rettet Lebensmittel. Nach Ladenschluss holt die Krankenschwester aus Oberursel bei Supermärkten ab, was die nicht mehr verkaufen und auch nicht an die Tafeln weitergeben dürfen, meist weil das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Prinz gibt die Lebensmittel dann kostenlos weiter. Das nennt sich Foodsharing und ist eine Bewegung, die mittlerweile Hunderttausende erreicht. Reporter Wolfgang Hetfleisch.
Zum Beispiel das hier würde ich gerne mitnehmen. Von dem Brot
die nächste bitte. Bei Nathalie Prinz geben sich die Besucherinnen und Besucher die Klinke in die Hand. Und zwar immer dann, wenn sie zu Hause kistenweise Essbares gestapelt hat, das darauf wartet, mitgenommen zu werden. Die 37-Jährige aus Oberursel holt sich vom Handel, was der nicht mehr verkaufen kann oder darf, und gibt es weiter. Abnehmer für die Gratis-Nahrungsmittel finden sich immer.
Das können Bedürftige sein, das kann der Nachbar nebenan sein. Hauptsache, sie werden verwendet.
Auch Matthias nutzt die Gelegenheit.
Ziegenkäse kann ich auch mitnehmen?
Ja, nimm ruhig. Du kannst alles mitnehmen, was du möchtest.
Ruhig alle drei Packungen.
Ja?
Cool, dankeschön. Ciao.
Obst, Gemüse und Salat, das ist bei Nathalie Prinz fast immer zu haben. Ware, bei der die Mindesthaltbarkeit abgelaufen ist, gibt's auch. Kein Problem.
Das sind aber Sachen, die sind durchaus länger haltbar, als draufsteht. Und solange die Kühlkette eingehalten wird, können wir die noch problemlos verwenden und weitergeben. Außerdem kann ja jeder mit Geschmackssinn testen, ob die Lebensmittel noch genießbar sind oder nicht.
Wer mit Lebensmitteln handelt, muss sich an strenge Regeln halten.
Wenn eine Orange schimmelig ist, dann wird es halt weggeschmissen, weil sie können es nicht verkaufen, sie dürfen sie nicht einzeln verkaufen. Da gehen wir hin, sortieren aus und die restlichen nehmen wir einfach mit.
Foodsharing zu organisieren ist nichts für Faulenzer. Als Krankenschwester ist Prinz beruflich stark gefordert. Trotzdem investiert sie viel Zeit und Energie in den Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung. Davon profitieren auch Menschen, die nach dem russischen Überfall aus der Ukraine geflohen sind. Liliana unterstützt mehrere Flüchtlingsfamilien. Was sie bei Nathalie Prinz bekommt, hilft ihr dabei.
Nicht nur alltäglich wichtige Sachen, auch manchmal sehr exotischen und leckeren Sachen, die Familien werden nie selber kaufen, weil das unbekannt ist oder kostet so viel. Für mich sind Nathalie und andere Foodsharer richtige Helden.
Nathalie Prinz hat mit dem Foodsharing angefangen, als sie wegen Tierarztrechnungen jeden Cent zweimal umdrehen musste. Aber das Sparen stand bald nicht mehr im Vordergrund.
Ich helfe auch Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld haben oder sich mal die Schokolade nicht leisten können. Und dann gibt man ihnen einfach eine Schokolade und die sind glücklich und das gibt einem natürlich auch was zurück.
Inflation und steigende Energiepreise sorgen dafür, dass immer mehr Menschen Foodsharing nutzen, um über die Runden zu kommen. Zu Nathalie Prinz kommen aber auch viele, die einfach das Richtige tun wollen. So wie Lisa.
Ich bin tatsächlich immer wieder überrascht, dass Lebensmittel mit unglaublich kleinen Mängeln in den Supermärkten nicht mehr verkauft werden können und aussortiert werden. Es ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man weiß, dass die Lebensmittel, also in meinem Fall ist es oft Obst und Gemüse, ansonsten im Mülleimer gelandet werden.
Lebensmittel retten, anderen was Gutes tun. Foodsharing, das gibt's natürlich auch bei uns in Hessen. Und darüber berichtet hat Wolfgang Hetfleisch. Und damit sind wir am Ende der Sendung Der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung gibt's wie immer auch in der ARD Audiothek zu hören. Schauen Sie doch da mal rein.